Also noch einmal ein herzliches Hallo und schön, dass ihr heute dabei seid, ja, zum heutigen Online-Impuls zusammen mit Bodo. Das Thema heute ist, wieso das Haben-Wollen der Feind des Sein-Können ist. Ich finde ein hochspannendes Thema und ja, ich möchte uns gerne gemeinsam auf die Stunde vorbereiten. Wir haben es und werden es heute auch wieder so machen, dass wir jetzt gleich in etwa 30 Minuten einen Impuls durch Bodo erleben werden und danach werdet ihr die Gelegenheit haben, zu dem Gehörten oder zu dem Verstandenen Fragen zu stellen. Wir arbeiten dabei mit Zoom. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Funktionen. Also wir bitten euch, euer Mikro stumm geschaltet zu lassen, außer ihr habt etwas mitzuteilen. Dann könnt ihr die Stummschaltung selber aufheben. Wenn ihr eine Frage stellen möchtet, dann könnt ihr dafür die Handheben-Funktion nutzen. Findet ihr unten in der Leiste unter Reaktionen. Wenn es so sein sollte, dass es gibt manchmal bei älteren Versionen ist das so, dass es diese Handheben-Funktion nicht gibt, dann könnt ihr mir im persönlichen Chat eine Nachricht schreiben und dann werde ich die Frage dann später aufnehmen. Rechts oben findet ihr die Sprecheransicht, auf die ihr umschalten könnt. Dann ja, werdet ihr den Sprecher auch immer direkt im Bild haben. Also wie gesagt, wenn dann Fragen auftauchen später, wir werden auch nochmal daran erinnern, Handheben nutzen und dann werde ich euch freundlich bitten, dann eure Frage auch zu stellen. Ja, Bodo, dann leite ich an dich über und lade dich ein, uns an deinen Gedanken teilhaben zu lassen.
Ja, vielen Dank, lieber Mirko. Vielen herzlich willkommen, ja, liebe Teilnehmer, Zuhörer. Ich freue mich, dass ich einige von euch wiedersehen darf, einige von euch kennenlernen darf und bin auch schon ganz gespannt, dann später in den Dialog einzutreten, weil das ist das ja wirklich Spannende, ja, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Impulse, Gedanken und Fragen zu bewegen. Bei dem Thema, was heute ansteht, ist sicherlich nicht so ein ganz pragmatisches, einfaches Thema, denkt man, aber ich glaube dennoch, dass es doch sehr einfach ist. Ich möchte aber beginnen mit einem Zitat oder mit einer Beschreibung, die von Hermann Hesse kommt. Und diese Beschreibung hat Hermann Hesse getätigt mit Blick auf den Augenblick des Glücks in seiner Kindheit. Also Hermann Hesse beschreibt einen Augenblick des Glücks in seiner Kindheit wie folgt. Wunschloses Wohlsein, das nach keiner Veränderung, keiner Steigerung verlangt. Lebendigkeit, Vitalität und unverstellte Lebensfreude. So beschreibt Hermann Hesse dieses Glücksgefühl als Kind. Und ich glaube, wenn wir uns ein Stück weit erinnern an unsere Kindheit oder vielleicht an einen Moment in unserer Kindheit, dann kann man das so ein bisschen nachempfinden, wo wir als Kinder vielleicht dieses Staunen hatten, diese absolute Gegenwärtigkeit, also sich dagegen zu entscheiden, auf etwas zu warten, was geschieht, sondern einfach in diesem Moment zu sein, kein Gefühl mehr für die Uhrzeit zu haben, im Spielen zu sein, ebenso wie Hermann Hesse es beschreibt. Und irgendwann, wenn wir dann den Weg in unserer Kindheit weitergehen, geraten wir von dieser Erlebniswelt in eine Ergebniswelt. Also als Kind steht das Erleben im Vordergrund und irgendwann dann mit Eintritt in die Schule wird aus dieser Erlebniswelt eine Ergebniswelt. Dann geht es eben nicht mehr darum, das Hier und Jetzt ja, sich darin zu bewegen, sich darin zu befinden, sondern dann geht es plötzlich darum, etwas zu erreichen, nämlich bestenfalls gute Noten, um ja später irgendetwas Sinnvolles zu tun. Und das ist für mich so ein ganz besonderer Moment, weil ich ganz einfach glaube oder meine Sehnsucht darin besteht, in den Gesichtern vieler Erwachsener möglichst wieder die Augen eines Kindes sehen. Und zwar die strahlenden Augen eines Kindes wieder zu entdecken. Und das, was ich im Moment so erlebe, auch während der Pandemie und auch schon davor, ist nicht unbedingt das. Ja, also ich sehe in den Erwachsenen eher so dieses den Gesichtsausdruck, wie ein Hamster hat, wenn er im Hamsterrad sich bewegt. Und ich erlebe Menschen, die gestresst sind von den Mails ihrer Chefs, von den Kollegen. Also die letztendlich, ja, wie Marionetten, ja, deren Fäden an den Mails der Chefs hängen, sich bewegen und irgendwie ferngesteuert durch die Gegend gehen, immer in dem Gefühl, ich muss doch irgendwas erreichen, ich muss doch immer irgendwas fertig machen. Also das ist für mich so das krasse Gegenbeispiel zu dem, was Hermann Hesse gerade beschrieben hat. Ja, dieses Kind, dieses Wunschlose, dieses Bedürfnis, nicht unbedingt etwas erreichen zu wollen, und auf der anderen Seite den gestressten Erwachsenen, der wirklich teilweise sich auflöst in all den Dingen, die er noch zu erledigen hat. Als ich im Jahr 2010 ins Kloster gegangen bin, nachdem diese Mitarbeiterbefragung so komisch war, da war ich auch ziemlich gestresst. Also mir ging es nicht gut, weil ich hatte das Gefühl, dass ich eben nicht angesehen war, dass ich keine Anerkennung erfahren habe für das, was mir wichtig war. Die Mitarbeiter verstanden mich nicht. Ich hatte das Gefühl, so wie die Welt sich jetzt für mich darstellt, ist das alles ganz schön bescheiden und ich muss irgendwas ändern. Und als ich dann im Kloster ankam, gab es so ja vier Sätze, die doch sehr entscheidend dafür waren, dass ich meine Lebens- und Führungsweise geändert habe. Und einer dieser Sätze war meinem Empfinden nach wie vor der entscheidende, nämlich der, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Ich glaube, das ist im fachlichen Bereich sehr einfach zu verstehen. Nur wenn ich selbst kochen kann, kann ich auch anderen Menschen zeigen, wie es ist zu kochen. Wenn ich selbst die Bücher führen kann, kann ich auch anderen Menschen zeigen, wie es ist, die Bücher zu führen. Nur bei dem Thema Führung setzen wir das immer voraus. Das können wir offensichtlich oder eben auch nicht, Fragezeichen. Also die Aussage, die im Raum stand, war, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Die Frage, die sich daraus weiterhin ergab, war, ja, wenn es darum geht, sich selbst zu führen, dann ist ja die Frage, wohin? Also ich glaube, das ist das Entscheidende, ja, wenn ich selbst keine Idee habe, wohin die Reise gehen soll. Also Führung macht wirklich nur dann Sinn, wenn ich ein Ziel habe. Ich glaube, das ist allen auch soweit klar. Wenn ich kein Ziel habe, dann macht es keinen Sinn zu führen. Und wenn es darum geht, sich selbst zu führen, dann ist die Frage, was ist das Ziel von Selbstführung? Und da bin ich auf eine Sache gekommen, die ich wahrscheinlich mit jedem von euch teile, die ich wahrscheinlich auch von jedem von euch weiß und jeder von euch auch weiß, wohin die Reise gehen kann oder gehen wird vielleicht für die meisten. Und das ist einfach, wenn es darum geht, sich selbst zu führen, dann wollen wir uns dahin führen, einfach glücklich zu sein. Ja, das ist, glaube ich, das, worum es geht, das gelingende Leben. Ja, wir wollen uns innerlich zufrieden sein, wir wollen innerlich klar sein, ruhig sein, innerlich gelassen sein. Einfach abends gut ins Schlaf kommen, würde man in Ostfriesland sagen, ohne sich den Kopf zermartern zu müssen. Das ist doch eigentlich das, worum es geht, was wir uns wünschen und wofür wir uns täglich einsetzen, in der Hoffnung, dass das irgendwann geschieht. Und als ich mir dessen bewusst geworden bin, okay, wenn es darum geht, sich selbst zu führen, mit dem Ziel, glücklich zu sein, dann stellt sich ja die Frage, ja, aber was macht mich denn glücklich? Was ist denn das? Ja, und ich habe irgendwann gelernt, dass in dem Moment, wo ich versuche, das Glück als solches zu erreichen, entfernt es sich auch schon wieder. Es geht also nicht darum, glücklich zu sein, sondern Gründe dafür zu finden, dass Glück entsteht. Aber was sind denn diese Gründe dafür, dass Glück entsteht? Was ist denn das, was dazu führt, dass ich glücklich bin, dass ich innerlich zufrieden bin, dass ich innerlich frei bin, gelassen bin? Was ist denn das? Und ich fragte dann Anselm, wie ich denn jetzt dahin finde zum Glück des Lebens, zum gelingenden Leben. Was ist denn das? Und er sagte, ja, es gibt einmal natürlich die Möglichkeit, sich in die Kindheit zurückzubegeben, sich zu erinnern an Situationen, wie ich gerade beschrieben habe, und zu überlegen, was habe ich denn in dem Moment gemacht? Was war denn das, was mich in diesem Moment so zufrieden und glücklich gemacht hat, so wunschlos glücklich gemacht hat? Was waren denn meine Träume im Gegensatz zu denen, die mir als solche irgendwann mal verkauft worden sind? Das war so der eine Weg, das habe ich auch gemacht. Aber der andere Weg, den er beschrieb, war, ja, letztendlich kannst du nicht nur in deine Kindheit gehen, sondern du kannst auch in deine wohl stärksten Krisen gehen. Und dort findest du auch Antworten auf die Frage, ja, was ist denn das, was für dich bedeutsam ist? Was ist denn das, was für dich wesentlich ist, was deinem Wesen entspricht? Was ist denn das, was deiner Persönlichkeit entspricht? Was ist das, ja, was dazu führt, das zu erkennen, wer du bist und was du liebst und vielleicht auch, was die Welt braucht? Also er sprach von der Krise und ich dachte, gut, dann werde ich mich mit dem Thema beschäftigen und werde in die Krise gehen mit der Fragestellung, ja, was ist denn das, was mich wirklich, wirklich, wirklich glücklich macht im Leben? Und ich bin dann in meine wohl stärkste Krise gegangen, in die Zeit meiner Entführung. Das war im Jahr 1998, wo mich Entführer 8 Tage lang gefangen gehalten haben. Und während dieser 8 Tage mich auch 8 Scheinhinrichtungen unterzogen haben. Und ich betrachtete diese Entführung und vor allen Dingen betrachtete ich die Scheinhinrichtungen, die Situation jeweils im Angesicht des Todes mit dem Blick dafür, was sagt mir das? Also worum geht es, wenn ich glücklich sein will und was sagt mir so eine Entführung auf diesem Weg? Und ich erinnerte mich an meine erste Scheinhinrichtung. Ich lag damals auf dem Bett, ich war gefesselt. Ich wurde dann von den Entführern von dem Bett gezogen. Ich musste mich hinknien. Mir wurde ein Jutebeutel über den Kopf gezogen. Ich musste mein Kinn auf die Brust legen. Der Entführer stand hinter mir, hat die Pistole durchgeladen, hat sie ausgestreckt an meinen Hinterkopf gehalten und hat gesagt, gleich hast du es geschafft. Es dauert nur noch einen Moment. Das war natürlich in dem Moment eine unvorstellbare Situation, die nicht einfach zu beschreiben ist, aber in der Nachbetrachtung ging es ja um die Frage, was sagt mir das, wenn es darum geht, glücklich zu sein, was sagt mir diese Situation im Angesicht des Todes? Und das Spannende war, dass ich mich daran erinnerte, dass ein Gedanke, den ich dort hatte, einer der ersten Gedanken während dieser ersten Scheinhinrichtung war, wo Mist, du darfst jetzt nicht sterben, du musst gleich zur Vorlesung. Also das hört sich erstmal für die Beteiligten sehr komisch an. Da ist jemand im Angesicht des Todes, hat das Gefühl, gleich sterben zu müssen. Und da kommt dann plötzlich der Herr und sagt, ja, du darfst jetzt nicht sterben, du musst gleich zur Vorlesung. Aber genau darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Du musst gleich zur Vorlesung. Wofür steht denn das, dieses du musst gleich zur Vorlesung? Und ich habe für mich da folgende Erkenntnis rausgezogen, dass wenn es darum geht, sich für sich etwas zu finden, was mich glücklich macht, dann darf das nichts sein, was in der Zukunft liegt. Ja, weil wir wissen ja nicht, wann die Zukunft für uns endet. Und dieses Bild der Zukunft war eben manifestiert in dieser Lesung. Ich wollte natürlich nicht in diesem Moment sein und sterben, sondern ich habe mir das nächstbeste gesucht, was die bessere Alternative zum Sterben war. Und das war eben diese Vorlesung. Habe ich auch nicht geliebt als Student, aber das war in jedem Fall besser, als jetzt dort im Angesicht des Todes zu sitzen. Und dann habe ich mich da näher mit beschäftigt. Okay, wenn du glücklich sein willst, Modo, dann darf das nichts sein, was in der Zukunft liegt. Und ich erinnerte mich daran an Glaubenssätze, die ich gehört habe früher aus der Zeit meiner Eltern, Großeltern, aber die ich zum Teil auch selbst gehört habe, dass wir Menschen leicht dazu neigen, das, wonach wir uns sehnen, in der Zukunft zu vermuten. Du musst nur fleißig genug sein. Ja, ohne Fleiß kein Preis. Also wenn du nur das und das erreichst oder wenn ich in die Rente komme, dann werde ich meine Weltreise machen. Also das, was wir als junge Menschen mit auf den Weg bekommen haben, waren, du musst nur hart genug arbeiten, du musst nur fleißig genug sein, du musst das erreichen, du musst das erreichen, du musst das erreichen und irgendwann erfährst du das Glück, was du dir wünschst. Also es ging immer um dieses Bild, du musst etwas erreichen und wenn du etwas erreicht hast, dann wirst du glücklich. Und ihr kennt vielleicht den Janus, das Doppelgesicht. Ja, und dann hüpft dieser Janus mit diesem lächelnden Gesicht, hüpft vor dir herum und sagt, ah ja, lieber Thomas, ne, wenn du dich jetzt noch ein bisschen anstrengst und noch ein bisschen fleißiger bist und vielleicht das Zertifikat noch machst und den Abschluss und die Note, dann geht es dir noch ein bisschen besser, weil dann kannst du dir noch mehr erlauben. Dann hast du dir noch mehr Möglichkeiten geschaffen, dir etwas zu verschaffen, was dir Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit schenkt. So, dann geht Thomas los und macht das alles und kann das auch alles sich aneignen. Und dann dauert das laut positiver Psychologie gut 3 Monate. Ja, und dann ist die Halbwertszeit dieses Glücksgefühls nämlich beendet. dann ist das, was wir erreicht haben, zur Gewohnheit geworden. Und dann, ja, sitzt Thomas da, tippt mit den Fingern und überlegt sich, was kommt denn jetzt? Dann kommt der Janus wieder um die Ecke und sagt, ja, lieber Thomas, ne, also ist ja schon alles ganz gut, du bist ja schon ganz schön weit gekommen, aber ich merke schon, du bist unruhig, es muss weitergehen, weil sonst deine Zufriedenheit nicht stimmt. Und dann schaut Thomas sich den Janus an und sagt, na klar, ne, wenn ich das noch mache und das noch mache, dann kann ich vielleicht das noch, vielleicht noch ein Bötchen und vielleicht das auch noch. Also es geht letztendlich darum, sich all der Dinge zu bemächtigen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie uns das schenken, was uns das, die Werbung oder was anderes verspricht. Und dann geht er wieder weiter und strengt sich an und geht weiter und geht weiter und geht weiter. Und so geht das ein Leben lang. Ja, wir rennen also immer diesem Glück hinterher, wie dem lächelnden Janus. Und irgendwann im Alter sehe ich dann plötzlich nicht mehr dieses lächelnde Gesicht, sondern der Janus dreht sich um. Und dann sehe ich den Tod. Und dann denke ich, oh, das ist aber jetzt nicht mehr so interessant, da hinterher zu rennen. Ich drehe wieder um. Aber das ist das, der Moment, wo es dann nicht mehr möglich ist, umzudrehen. Das ist das gelebte Leben, was ich vollbracht habe, damit ja, zu verbringen, es zu verplanen. Ja, und es aber nicht wirklich gelebt habe. Und dann denke ich, oh Mist, der Tod, das ist jetzt nicht das, was ich will. Und wenn wir dann im Angesicht des Todes stehen, dann könnte vielleicht so ein Satz kommen wie, ach, hätte ich doch. Also die Frage, um die es dann geht, ist, was ist denn das, was ich wirklich erlebt habe und nicht das, hinter dem ich hinterhergerannt bin? Also die erste Frage, um die es ging bei der ersten Scheinhinrichtung war, Bodo, wenn es darum geht, etwas zu finden, was dich glücklich macht, dann darf das nicht sein, was in der Zukunft liegt. Ja, dann darf das, muss das etwas sein, was im Hier und Jetzt liegt. Bei einer weiteren Scheinhinrichtung, da ging es dann darum, dass ich den Gedanken im Kopf hatte, Mensch, Bodo, du darfst jetzt nicht sterben. Wozu hast du denn den ganzen Kram, den du dir angeschafft hast? Ja, ich hatte damals als Fotomodell gearbeitet, ich hatte eine Riesenwohnung, ich hatte eine farbige Putzfrau, so symbolisch, ja, farbige Putzfrau, eine Riesenwohnung, ein tolles Auto, eine teure Uhr. Und ich dachte, Mensch, Bodo, du darfst doch jetzt nicht sterben. Wozu hast du denn den ganzen Kram? Und als ich darüber nachgedacht habe, war die Erkenntnis für mich, auch bei der Frage nach dem Glück, dass ich mein Glück von nichts abhängig machen sollte, was man mir nehmen kann. Also wenn ich mein Glück davon abhängig mache, von etwas, was man mir nehmen kann, dann ist mein Glück auf Sand gebaut. Ja, also wenn mein Wohlbefinden davon abhängt, von etwas, was vergänglich ist, dann ist mein Glück auf Sand gebaut. Und bei einer weiteren Scheinhinrichtung war es dann etwas ganz anderes. Da erinnere ich mich daran, dass ich kurz bevor ich sterben sollte, der Moment, wo es darum ging, dass es gleich knallt, ich vor meinem inneren Auge die Menschen sah, die mir lieb sind. Ja, ich sah meine damalige Freundin, Bekannte, andere und zu guter Letzt sah ich meine Eltern und meine Schwester dort sitzen, die mich angeschaut haben und mir zugerufen haben, Bodo, du darfst doch jetzt nicht sterben. Und ich zu ihnen gesagt habe, doch, ich muss jetzt sterben, wir werden uns nicht wiedersehen. Und auch da war die Frage nach dem Glück. Ja, wovon mache ich mein Glück abhängig? Und auch dort war das Thema, mach dein Glück von nichts und niemanden abhängig. Ja, nichts, was vergänglich ist. Und dann war die Frage, wenn es darum geht, sein Glück zu finden und das Glück unabhängig zu gestalten von etwas, was in der Zukunft liegt, unabhängig davon ist, was man dir nehmen kann an materiellen Dingen und auch unabhängig ist von einzelnen Menschen, was ist denn das dann noch, was dann bleibt? Ich erinnere mich an die letzte Scheinhinrichtung, die war ziemlich perfide. Es hat sich so eine Art Freundschaft eingestellt und die Entführer wollten mir das Ableben einfach machen, denn es war klar, ich sollte die Entführung nicht überleben. Das habe ich im Nachhinein erst erfahren. Und das war kurz bevor ich befreit worden bin, haben die Entführer mir Tabletten hingeworfen und haben gesagt, Bodo, die kannst du jetzt nehmen, dann schläfst du ein Und wenn du eingeschlafen bist, dann zerlegen und entsorgen wir dich in der Badewanne. Haben sie mir die Müllbeutel gezeigt und dann sollte ich die Tabletten nehmen und bin dann auch eingeschlafen. Und in dem Moment, wo ich eingeschlafen bin, habe ich wieder einmal mehr von allem Abschied genommen, was von dem ich Abschied nehmen konnte, von der Zukunft sowieso. Ich konnte Abschied nehmen von den materiellen Dingen oder ich musste auch Abschied nehmen von den Menschen. Und das stellte sich auch eine Leichtigkeit ein. Also ich hatte dem Tod nichts mehr entgegenzusetzen. Ich habe den Tod angenommen und darüber eine Leichtigkeit erfahren. Doch das Einzige, wovon ich mich nicht verabschieden konnte, war der Anblick der mir wichtigen Menschen in dem Moment, wo wir Freude miteinander erlebt haben. Diese glücklichen Momente in einer Beziehung mit dem Menschen. Das Lachen der Freundin, der Eltern, als Kind. Es war dieser Anblick der glücklichen Menschen, von dem ich mich nicht verabschieden konnte. Das war unmöglich. Und dann bin ich eingeschlafen. Ich bin dann auch wieder aufgewacht und wurde kurze Zeit später befreit. Und da war ja die Frage, der Anblick eines glücklichen Menschen, ist das etwas, was einen wirklich, wirklich glücklich macht? Und ich habe dann die Gegenprobe gemacht. Ist der Anblick eines glücklichen Menschen etwas, was nur in der Zukunft stattfindet? Und ich konnte Nein sagen. Ist der Anblick eines glücklichen Menschen abhängig von etwas Materiellem? Und ich konnte Nein sagen. Als Kind zum Beispiel. Ist der Anblick eines glücklichen Menschen abhängig von einem Menschen? Ich dachte, nein, es gibt so viele Menschen, die einen glücklichen, ja, die das Glück in sich tragen können. Ich bin anschließend eingeladen worden zu einer Show von Günther Jauch, Menschen des Jahres 98. Ich konnte dort selbst nicht hingehen und habe mir das aber im Fernsehen angeschaut. Und dort war diese Frau, die hatte den Untergang der Titanic überlebt. Die war steinalt und wurde interviewt zu diesem Vorfall. Und ich habe dann dieses gesehen und als Dankeschön für das Gespräch wurde ihr eine Videokassette übergeben mit dem Film Titanic. Und sie fand das jetzt nicht ganz so witzig, aber nicht wegen des Films Titanic, sondern weil sie keinen Videorekorder hat. Und das Filmteam hat ihr dann einen Videorekorder gezeigt und in dem Moment gab es einen großen Bildausschnitt, wo sie den Videorekorder hat übergeben bekommen. Und da waren in diesem Gesicht der uralten Frau die leuchtenden Augen eines Kindes. Und ich erinnerte mich daran, dass ich Tränen in den Augen hatte im Anblick dieser Augen, dieser alten Frau, die so dankbar dafür war, weil sie aus einer Generation kam, die sich nichts gönnt. Es wurde an sie gedacht und es hatte diese leuchtenden Augen. Ich dachte, wow, ist es das, der Anblick eines glücklichen Menschen? Ich war mir immer noch nicht ganz sicher und ein paar Wochen später, nach der Entführung, oder anderthalb Jahre später, war ich dann unterwegs mit meiner Frau, also nicht nach der Entführung, sondern nachdem ich mich damit beschäftigt hatte, und bin durch die Fußgängerzone der Stadt Leer gegangen und hörte plötzlich ein wunderbares Geigenstück. Und dieses Geigenstück, das war so schön, dass es seinen Weg über meine Ohren unmittelbar in mein Herz gefunden hat. Ich war total berührt von dieser Musik und ich hielt danach Ausschau, wo ist denn das? Und ich sah dann einen, heute würden wir sagen Migranten, der saß auf dem Boden, hatte seine Mütze ins Gesicht gezogen und war dabei, die Geige zu spielen. Ich schaute ihn an und sein Blick hob sich und ich sah wieder seine Augen. Und ich sah wieder diese Augen, die so von unendlicher Güte und Tiefe und Freude erfüllt waren in dem, was er tut. Und in dem Moment habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass das, was mich oder was dazu führt, dass ich glücklich bin, ist der Anblick eines glücklichen Menschen. Daraus hat sich viel abgeleitet später für das Unternehmen, weil ich das Unternehmen und mich als Mittel zum Zweck dafür betrachtet habe, sich für Menschen einzusetzen und alles dafür zu tun, diese Augenblicke zu erleben. Und darüber sind wir auch ein Stück weit in die Ruhe gekommen. Und die Frage ist ja letztendlich, was braucht es? Wenn wir das Gegenstück dazu sehen, zu dieser Entführung, Ja, wir machen unser Wohlbefinden und Glück abhängig von etwas, was in der Zukunft liegt. Dann heißt das nichts anderes als in einer Leistungsgesellschaft. Es geht immer darum, etwas zu erreichen. Die Frage ist, wieso ist das so? Wieso wollen wir immerzu etwas erreichen? Wenn es um das Sein geht, geht es nicht viel mehr darum, anstatt etwas zu erreichen, etwas zu erkennen, nämlich das, was ist, anstatt etwas zu erreichen, etwas zu begreifen. Aber die Leistungsgesellschaft vermittelt uns das Gefühl und unsere Sozialisierung, dass wir erst etwas sind und taugen, wenn wir etwas erreicht haben. Wir identifizieren uns nicht mit dem, wer wir sind, sondern mit dem, was wir haben. Und um möglichst viel zu sein, gehen wir diesen Weg des Erreichens, weil Erfolg sich in unseren Breitengraden darin bemisst, was wir vorzuweisen haben. An Gehaltscheck, an Eckbüro, an Dienstwagen, an Haus, an Garten. Ja, wir kennen noch diese Werbung: Mein Haus, mein Garten, mein Schiff. Oder Drei-Wettertaft. Ja, ich musste bei den Wettern Drei-Wettertaft denken. Da ist diese Erfolgsfrau, die mit ihrem Jet drei Zeitzonen durchschreitet: einmal bei Regen, bei Schnee und bei Sonne, und die Haare sitzen immer noch. Also es geht letztendlich darum, zu symbolisieren nach außen, wer wir sind, durch das, was wir haben, aber eben nicht durch das, wer wir sind. Und Oscar Wilde hat es auch schon beschrieben. Ja, die wahre Vollendung des Menschen besteht nicht in dem, was er besitzt, sondern in dem, was er ist. Aber die Leistungsgesellschaft holt uns da ein Stück weit raus. Und diese Leistung, dieses Erreichen wollen, und das kennen wir vielleicht jeder von uns, ich habe das in den letzten Tagen erlebt, weil ich auch wieder zwischendurch mal wieder viel erreichen wollte, ist, je mehr wir erreichen wollen, je mehr wir streben, etwas in der Zukunft zu erreichen und zu generieren, desto mehr geht uns der Blick dafür verloren, was jetzt ist. Wir sehen gar nicht mehr die Schönheit, die jetzt im Moment stattfindet, weil unser Blick entführt wird in die Zukunft. Ja, und darüber verlieren wir den Augenblick für das, was aktuell ist. Aber Gegenwärtigkeit heißt, sich dagegen zu entscheiden, auf etwas zu warten, vielleicht darauf, dass es besser wird. Gegenwärtigkeit heißt, sich auf das zu achten, was ist, in genau diesem Moment. Und wenn ich an den zweiten Teil der Scheinhinrichtung denke, dann ging es ja darum, sein Glück nicht von etwas abhängig zu machen, was mir genommen werden kann. Weil, wenn wir unser Glück davon abhängig machen, was uns genommen werden kann, etwas erreichen zu wollen, etwas zu haben, etwas zu bekommen, dann ist das auf Sand gebaut. Ich glaube, dass viele Menschen ihr Wohlbefinden davon abhängig machen, oder von einer Welt abhängig machen, die zu 100% ihren Wunschvorstellungen entspricht. Dahin streben sie. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt, und ich werde alles dafür tun, dass alles genauso sein muss, damit ich mich wohlfühle im Äußeren. Aber auch das liegt nicht in unserer Macht. Die Welt, wie wir sie uns vorstellen, wie sie unseren Vorstellungen entspricht, wie wir sie uns wünschen, wird nie so sein. Und es ist sehr gefährlich, sein Wohlbefinden genau davon abhängig zu machen, von einer Welt, wie ich sie mir vorstelle und wünsche. Es geht doch vielmehr darum, sein Wohlbefinden zu bewahren in einer Welt, die so ist, wie sie ist. Weil ein Großteil dessen, was um uns herum geschieht, können wir nicht beeinflussen. Und somit geht der Gedanke sehr nah, und da komme ich zu den Wüstenvätern, und da komme ich also in eine Zeit weit vor Hermann Hesse zu den Wüstenvätern, aber auch zu den Stoikern, zum Stoizismus. Dort geht es letztendlich um die Eudaimonie, ja, oder die Apartei. Das ist das gelingende Leben jenseits äußerer Faktoren. Und die Kunst des Lebens besteht darin, ein Leben zu gestalten, dessen Wohlbefinden völlig unabhängig ist von diesen äußeren Dingen, die ich erreichen kann oder haben will. Ja, und dann sprechen wir von einer Freiheit, die volkstümlich häufig anders genannt wird. Freiheit bedeutet für viele, sich all das erlauben zu können, was ich will, mir meine Welt zu bauen, wie ich sie mir wünsche. Das ist so diese äußere Freiheit, aber die kann auf Dauer nur frustrierend werden. Nicht frustrierend wird, weil unvergänglich und für jeden erreichbar ist diese innere Freiheit. Und ich habe das mal für mich beschrieben, das kommt im nächsten Buch auch, was diese innere Freiheit für mich bedeutet und die letztendlich dazu führt, ins Sein zu kommen. Innere Freiheit bedeutet für mich, sich von dem Zwang zu befreien, andere Menschen beeindrucken zu wollen. Innere Freiheit bedeutet für mich, sich von dem Ärger zu befreien, den das Verhalten anderer Menschen in mir auslöst. Innere Freiheit bedeutet für mich, sich von dem Frust zu befreien, der durch Ereignisse entsteht, auf deren Verlauf ich keinen Einfluss habe. Innere Freiheit bedeutet für mich, sich nicht niederschlagen zu lassen von den Dingen, die mir nicht gelungen sind. Innere Freiheit bedeutet für mich, sich von meinen Sorgen, Ängsten, Enttäuschungen oder meinen Verzweiflungen zu befreien. Und das ist nichts, was wir im Außen finden, sondern, und da schließt sich dann der Kreis, das sind alles Dinge, die finden wir in unserer Vergangenheit. Denn alles das, was uns dahin führt, etwas erreichen zu wollen, nennen die Wüstenväter und Stoiker die sogenannten Leidenschaften. Die Leidenschaften sind Eigenschaften, die Leiden schaffen. Also wenn ich früher als Kind bösen Ärger bekommen habe dafür, etwas falsch gemacht zu haben, dann kann die Eigenschaft daraus entstanden sein, etwas perfekt machen zu wollen. Ja, aber Perfektionismus ist eine Eigenschaft, die Leidenschaft. Weil ich darunter leide, ja, es immer perfekt machen zu wollen. Ich muss es immer erreichen. Oder wenn ich als Kind nicht die Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen habe, weil ich es nicht wert war, dass meine Eltern selbst auf mich aufgepasst haben, sondern ein Kindermädchen, ja, dann kann die Eigenschaft, die daraus entsteht, sein, ich bin auf der Suche nach Anerkennung und überstrapaziere mich und versuche deshalb sehr viel zu haben und sehr viel zu bekommen, um die Anerkennung zu bekommen. Das ist eine Leidenschaft, eine Eigenschaft, die Leidenschaft. Und letztendlich liegt die Antwort auf die Frage für das Sein darin, sich seiner Leidenschaften bewusst zu werden und Freundschaft mit ihnen zu schließen, nicht mit ihnen zu kämpfen. Ja, weil es geht ja um inneren Frieden, um innere Zufriedenheit. Aber innere Zufriedenheit gewinne ich nicht durch Befriedigung, Bedürfnisbefriedigung, sondern durch Befriedung. Das ist ein großer Unterschied. Und dann die Leidenschaften eben nicht als Feinde zu bezeichnen, die Wüstenväter sprechen von Dämonen, sondern sich mit ihnen als Hausfreund zu arrangieren. Zu sagen, ja, das bin ich. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Und ich brauche eigentlich von da außen überhaupt gar nichts, ja, damit es mir noch besser geht. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt, der das Haben-Wollen zum Feind des Sein-Könnens macht, ist der mit der Leistungsgesellschaft einhergehende Wettbewerb. Diese Fähigkeit und Möglichkeit, sich seinen Leidenschaften zu stellen, sich seiner selbst bewusster zu werden, sich selbst ein bisschen kennenzulernen, steht das Betrachten anderer im Wege. Wenn ich also in der Leistungsgesellschaft immer nur damit beschäftigt bin, auf andere zu schauen, auf Nachbarsgarten, um es dann vielleicht wieder besser zu machen, ja, dann verliere ich den Blick auf mich selbst. Weil ich immer nur schaue darauf, was die anderen machen. Die anderen machen das, die machen jenes. Und aus Angst davor, ins Hintertreffen zu geraten, weil Erfolg für mich bedeutet, was ich besser bin als mein Nachbar, habe ich keine Zeit mehr, auf mich zu schauen. Also ich Es geht nicht nur darum, nicht mehr in die Zukunft zu schauen, ja, oder nur in die Zukunft zu schauen, sondern auch nicht nur auf die anderen zu schauen, sondern ins Hier zurückzukommen und auf das Sich zurückzukommen. Und nun möchte ich allerdings noch einen allerletzten Punkt sagen. Der ist mir ganz wichtig. Mich fragte nämlich eine Redakteurin, Bodo, du sprichst über Selbstführung, du sprichst über Sinn, Selbstfindung, auch in diesem Kontext Haben und Sein. Aber geht es dabei denn nicht nur um Selbstoptimierung? Ist das nicht egozentrisch, dieses Kreisen um sich selbst? Weil ja, Selbstführung als Selbstzweck macht keinen Sinn. Selbstführung erfährt erst dann seinen Sinn, wenn ich die dabei gemachten Erfahrungen mit meinen Mitmenschen teile. Ja, das heißt, dass ich andere Menschen teilhaben lasse daran, als Mensch zu wachsen. Und dann erfährt es tatsächlich seinen Sinn. Das geschieht aber nur in der Gegenwart. Also nur in der aktuellen Begegnung, in diesem Moment, wo ich euch sehe, ihr mich seht, ja, kann ich das teilen, was ich erfahren durfte. Und in diesem Moment sind die Impulse für Wachstum da. Und erst durch so einen Online-Impuls wie diesen erfährt das, was ich in der Vergangenheit erfahren und erlebt habe, seinen Sinn. Ohne dem, ohne euch, wäre das sinnlos. Ja, so viel vielleicht zum Haben und Sein als Impuls und gerne Fragen dazu, Gedanken, Impulse. Nicht ganz einfache Kost, aber vielleicht entsteht ja irgendein Gedanke oder irgendeine Frage dazu.
Ja, also, ja, vielen Dank erstmal, lieber Bodo. Ja, ihr seid herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Nutzt gerne die Handheben-Funktion und dann freue ich mich über eine erste Frage von, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Roger oder Roger?
Roger eigentlich, aber das ist
nicht so wichtig. Roger ist, wäre Option 3 gewesen. Roger, gerne.
Ich habe mich vor kurzem selbst ausgetrickst, indem ich dachte, wenn ich einen bestimmten Titel in unserer Hochschule inne habe, man merkt schon, wo der Fehler war, dann hat das ja mit Sein zu tun und nicht mit materiellem Haben. Habe mich also selbst ausgetrickst, habe den Titel jetzt, habe mich auch nicht glücklich gemacht und hat eigentlich nur für mehr Arbeit gesorgt. Die Frage an Bodo ist eigentlich ganz simpel. Passiert dir das auch immer wieder und was tust du dagegen, damit es dir seltener passiert?
Ja, mir passiert das ständig. Eine andere Frage, die genau in die Richtung geht, war, Bodo, was hast du zum Beispiel in der Pandemie gelernt? Und genau da kommen wir wieder genau zu diesem Punkt, ja, dieses Erreichen wollen und das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Die Halbwertszeit ist sehr gering. Die ist total gering. Also, und es geht in der menschlichen Entwicklung nicht darum, etwas zu erreichen. Ja? Dann wird nämlich irgendwann der Weg zum Himmel, zur Hölle, weil wir immer in diesem Modus bleiben. Wir müssen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also wir kommen nicht an. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und für mich war das der Moment, als der erste Lockdown war. Ging es darum, da hatte ich keine Ahnung, was passiert. Und ich hatte echt Angst. Ich hatte Angst davor, etwas zu verlieren, was wir haben, nämlich unser Haus. Ja, und da habe ich mich dann dabei ertappt, dass ich Angst vor etwas hatte, wo ich dachte, das habe ich schon lange für mich geklärt. Ich hatte schon tausendmal für mich geklärt, mach dein Glück nicht abhängig von etwas, was man dir nehmen kann. Und kaum war diese Krise da, da hatte ich plötzlich diese Angst davor, etwas zu verlieren, was man mir nehmen kann. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass in dem Moment, wo wir glauben, da irgendwo angekommen zu sein, ist es schon wieder vorbei. Ja, also es geht tatsächlich um das immer Wiederkehrende, das Gegenwärtige, sich bewusst machen. Und ich finde dieses Beispiel, was du hast mit diesem Titel so schön. Ein Bekannter von mir arbeitet als Pressesprecher für eine riesengroße deutsche Bank und hat 200 Mitarbeiter. Und der berichtete mir, sagt er, Bodo, ich habe den Mitarbeitern in den Zoom-Konferenzen mitgeteilt, dass wir die Titel abschaffen wollen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich renne gegen die Wand. Die haben gar nicht mehr zugehört. Die haben abgeschaltet, als ich nur gesagt habe, wir wollen die Titel abschaffen. Und dann fragte ich, was hast du ihnen denn dafür gegeben, wenn du ihnen schon die Titel wegnimmst? Da sagt er, wie gegeben? Ich sagte, ja, du hast diesen Menschen ihrer Identität beraubt. Der Titel ist in einer Leistungsgesellschaft Teil der Identität. Ja, ich bin der und der Officer. Ich bin der und der und der. Was hast du ihm denn anstattdessen gegeben? Und er gab eine sehr kluge Antwort und die fand ich wunderbar. Nämlich, er sagte, Vertrauen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wertvolles. Wenn wir den Menschen bedingungslos vertrauen, dann schenken wir ihnen ihre maximale Identität für das, wer sie sind und nicht für das, was sie leisten und darstellen. Und das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also die Antwort für mich ist Vertrauen. Und das ist für mich auch, wenn wir von dieser inneren Freiheit sprechen. Also es gibt ja so das Geheimnis von Glück ist Freiheit, aber das Geheimnis von Freiheit ist für mich Vertrauen. Weil die Menschen sich darin wiederfinden, und zwar bedingungslos. Ja, so viel vielleicht dazu. Also vielen Dank, dass du das teilst. Also das mit dieser Position, das war bei uns im Unternehmen auch immer ein Riesenthema. Ja, und das ist normal. Also das ist auch nicht zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern wir sind zum Teil so groß geworden, Liebe für Leistung. Ja, wir haben Anerkennung für das bekommen, was wir erreichen, was wir leisten, aber nicht immer für das, wer wir sind. Und dann will ich natürlich in der Hoffnung, Anerkennung zu erfahren, sehen, auch zeigen, was ich kann. Ne?
Ja, vielen Dank für deine Frage, Roger. Thomas, gerne.
Ja, servus erstmal zusammen. Ja, Bodo, ich hatte mich da auch gerade so ein bisschen angesprochen gefühlt, wo du meinen Namen sozusagen, meinen Vornamen ja nur erwähnt hattest. war ganz witzig, als hättest du aus meinem Leben gesprochen, weil es mir auch sicherlich die letzten 25 oder auch 30 Jahre so gegangen ist, immer wieder nach etwas im Außen zu streben, immer wieder eine neue Ausbildung, noch etwas mehr und noch etwas mehr. Eine Frage zu diesem Thema, was du ja auch gerade angesprochen hattest, gelungenes Leben ohne äußere Faktoren. Ist es aber nicht auch so, dass wir nicht auch äußere Faktoren brauchen, um irgendwo in die Reflexion zu kommen von uns selbst? Eben halt das Thema Spiegelneuronen, diese Geschichte, um zu sagen, okay, da triggert mich gerade was, da ist etwas, um überhaupt auf den Weg zu kommen, um mein Sein zu erkennen.
Ja, in jedem Fall. Also wir brauchen Begegnung. Wir brauchen Begegnung, um zu wachsen. Wir wachsen in der Regel durch Begegnung. Und also ich habe da für mich einen Spruch, ich nenne es mal fast Bekenntnis genannt, ja, weil es gibt die Erkenntnis und dann, wenn ich dann mich dafür entscheide, diese Erkenntnis in meinem Leben auch anzuwenden, dann wird aus dieser Erkenntnis eine Bekenntnis. Und ich habe für mich einfach entschieden, dass alles, was mir im Leben begegnet, dafür gut ist, als Mensch wachsen zu können. Ja. Und zugleich habe ich mich dafür entschieden, ja, mein Wohlbefinden nicht abhängig zu machen von etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Also wir können die wenigsten Dinge beeinflussen. Beeinflussen können wir unsere innere Einstellung, beeinflussen können wir unsere Entscheidung und beeinflussen können wir unser Verhalten. Wir bestimmen nicht über das Verhalten anderer Menschen. Jetzt kann ich für mich entscheiden, wenn ich dieses Verhalten eines anderen Menschen sehe, ob ich mich darüber ärgere oder ob ich dieses Verhalten als Chance erkenne, um mich als Mensch weiterzuentwickeln. Ja, also wir brauchen die Resonanz. Ohne Resonanz von was auch immer können wir uns gar nicht so gut entwickeln. Ja, wir brauchen die. Und diese Spiegelneuronen, das ist ja ganz wunderbar. Und auch dieses, es geht ja erstmal nicht darum, von heute auf morgen sich nicht aufzuregen, sondern wenn mir jemand begegnet, der Wut in mir auslöst, dann bin ich erstmal total dankbar dafür, weil er ja letztendlich wie so ein Arzt ist, der mich darauf hinweist, dass irgendetwas in mir nicht in Ordnung ist. Ich bekomme ja durch diese Emotionalität die Chance, mich weiterzuentwickeln, mir ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen, mich kennenzulernen. Und das ist das große Geschenk. Und somit bekommt diese negative Emotion für mich einen ganz besonderen Wert. Ja, also es geht letztendlich darum, das zu nutzen. Alles, was dir als Mensch begegnet, Krise, nicht Krise, hässlicher Mensch, also geistig hässlicher Mensch, geistig schöner Mensch, wie auch immer, einfach als Chance zu verstehen, wow, das ist gut, das ist jetzt eine Möglichkeit, ich darf wachsen. Und ich habe mich dabei ertappt in den letzten Tagen, dass ich so, ich war gerade, habe viele Bälle in der Luft. Ja, die Hotels werden wieder eröffnet, ich mit Menschen umzugehen, die sich impfen lassen wollen und die sich nicht impfen lassen wollen. Viele Dinge, die wir angestoßen haben. Und ich habe dann gemerkt, dass das so in mir hochkam auch manchmal, wo ich gesagt habe, boah, das ist mir jetzt eigentlich gerade ein bisschen viel. Aber dann auch zu sagen, okay, egal, Bodo, du hast dich dafür entschieden, alles, was dir im Leben begegnet, als Chance zu verstehen, zu wachsen. Also schau jetzt in dieser Situation dorthin, was dir die Möglichkeit schenkt, dich weiterzuentwickeln oder andere weiterzuentwickeln. Das ist das, worum es geht. Und welche Disziplin uns da unglaublich hilft. Und eine Frage, die ich noch nicht beantwortet habe, die ich aber sowohl in die Psychotherapie reinstellen werde, als auch in die Theologie reinstellen werde, ist, welche Verbindung es dort zum Beispiel zum Stoizismus gibt. Ja, also die stoische Philosophie, ja, die beschreibt ja für sich das Ziel des gelingenden Lebens jenseits der äußeren Faktoren. Mir wäre das ein bisschen zu hart, weil ich das Gefühl habe, dass nicht nur die Vernunft arbeiten sollte. Ja, das ist mir zu hart formuliert, aber ich glaube schon, dass es in all den wirksamen Therapien, Logotherapie zum Beispiel, oder bei den Wüstenvätern oder eben auch bei den Benediktinern, bei den Mönchen, in der Regel des Heiligen Benedikt, Aspekte zu finden sind von dieser stoischen Philosophie. Und wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen, da findet, glaube ich, jeder für sich ganz wertvolle Dinge. Die Autoren, die Philosophen von damals, es gibt also drei Zeiten in der stoischen Philosophie, die mir am meisten beschert haben, das waren Epiktet, das waren Marc Aurel und Seneca. Und wenn ihr da mal schaut, euch die Zitate oder Texte anguckt, großartig. Also wir brauchen das Außen, um zu wachsen, aber nicht dafür, um uns verstimmen zu lassen.
Vielen Dank dafür.
Ja,
ja, danke, Thomas. Dann eine Frage von Anne.
Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, ich fand die Überlegung sehr spannend und ich würde jetzt mal für mich behaupten, dass ich an ganz vielen Stellen schon da stehe, was Bodo beschrieben hat. Aber ich sag mal, ich erlebe unsere aktuelle Zeit gerade als besondere Herausforderung, wenn man genau an der Stelle steht. Weil zum einen, was du sagtest, dieses Vertrauen, was im Augenblick so ziemlich nirgendwo da ist. Also jeder misstraut jedem und jeder fühlt sich von jedem bedroht, weil er irgendwie eventuell vielleicht krank werden könnte. Die wenigsten Menschen sind an irgendeiner Stelle gelassen und bei sich, sondern alle gucken irgendwie auf die anderen. Wie macht der das? Macht der das auch richtig? Und ich selber begreife das aber als ganz große Herausforderung für mich. Und da stehe ich an der gleichen Stelle, wie Bodo sagt. Also immer, wenn die Wut in mir hochkommt und ich sie alle schütteln konnte, sich dann klarzumachen, okay, das ist jetzt deine Lernaufgabe, da hinzugucken. Da darfst du nochmal genau gucken, was da in dir ist, ob du das schon wirklich begriffen hast oder nicht begriffen hast. Und an der Stelle bleibt für mich dann immer die Frage so, wie komme ich da entspannt und gelassen hin? Also da habe ich für mich noch nicht die absolute Lösung gefunden, sondern da hadere ich halt immer noch an der einen oder anderen Stelle und würde mir wünschen, dass das geschmeidiger funktioniert an der Stelle. Mhm. Vielleicht hast du noch eine Idee dazu, wie man da, seinen Frieden mit sich selber schließen kann.
Ja. Also was mir geholfen hat ist und auch gerade jetzt hilft, ist etwas, was ich auch aus der Kernfrage der stoischen Philosophie mitgenommen habe. Die Kernfrage, da geht es letztendlich um die Diskretio, also das etwas unterscheiden zu können, nämlich zwischen dem, worüber ich bestimmen kann und dem, worüber ich nicht bestimmen kann. Also was ist das, was meinem Einfluss unterliegt und was ist das, was meinem Einfluss nicht unterliegt? Und für sich wieder die Entscheidung zu treffen, das ist für mich das ganz Entscheidende, mich nicht mehr mit dem zu beschäftigen und mich beschäftigen zu lassen von dem, was ich nicht beeinflussen kann. Das ist das Entscheidende. Ich hatte vor kurzem, vielleicht ist es ein Kontext aus dem Hotel heraus, da habe ich eine Nachricht bekommen über Instagram. Da sagte mir, schrieb mir ein ehemaliger Mitarbeiter, sag mal, Bodo, ja, mit dem Umsatzboomweg und so. Wie ist denn das? Ich habe da eine Erfahrung gemacht mit einem deiner Direktoren und das habe ich ganz anders wahrgenommen, als es vielleicht gedacht ist und. Dann erzählt er mir das so. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich kann nicht die Verantwortung für das Verhalten eines anderen Menschen übernehmen. Du kannst das nur mit ihm klären. Ja, und ich glaube, sich davon zu befreien, dass wir verantwortlich sind für das Verhalten, rein formal rechtlich als Geschäftsführer, ja, wenn in der Buchhaltung Mist passiert, dann stehe ich dafür im Knast. Ja, das ist mir klar. Aber auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, sich einfach das bewusst zu machen und sich dafür zu entscheiden, sich nicht von dem beeinträchtigen zu lassen, wofür ich nicht verantwortlich bin. Und dazu gehört das Verhalten anderer Menschen. Das hat mir so geholfen. Ja, ich kann es nicht beeinflussen, also beschäftige ich mich nicht damit. Punkt. Das ist Stoik. Und das ist die Kernfrage in der stoischen Philosophie. Es gibt das Gelassenheitsgebet. Ja, kennst du vielleicht, dass Gott gebe mir die Kraft, das zu tun, was ich tun kann, die Demut, das zu lassen, was ich nicht tun kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. So. Und darum geht es, zu unterscheiden zwischen dem, worauf ich Einfluss habe und worauf nicht, und dann für sich zu entscheiden, also das zu erkennen und dann zu entscheiden, das, worauf ich keinen Einfluss habe, tangiert mich nicht, ist nicht meine Sache. Und sich zu 1000% zu fokussieren auf das, worauf ich Einfluss habe. Und es gibt Gustave Le Bon, du hast vielleicht schon mal einen Titel von ihm gehört, ist im 19. Jahrhundert geschrieben, Die Psychologie der Massen. Ist ein Weltwerk, ist ein Weltbestseller gewesen. Und er hat auf Französisch ein kleines Essay geschrieben, das war noch viel spannender. Er hat nämlich versucht, die sogenannte Elite zu charakterisieren. Was zeichnet die sogenannte Elite aus? Was ist das Merkmal der sogenannten Elite? Und die sogenannte Elite hat sich ausschließlich auf das fokussiert, was Lösung heißt und worauf sie selbst Einfluss hatten. Alles andere haben sie einfach ausgeblendet. Und das hat mir geholfen, auch gerade in der Pandemie. Das Verhalten der Politiker, das Verhalten der Menschen, das Verhalten der Menschen. Also wir regen uns ja so leicht auf. Und dann einfach für sich zu sagen, ich kann es eh nicht beeinflussen. Also lenke ich meine Aufmerksamkeit doch lieber auf das, was ich beeinflussen kann. Das war so meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Vielleicht ist das ein Gedanke wert für dich.
Ja, danke ist, wie soll ich sagen, zumindest eine Anregung, der man folgen kann.
Ja.
Wenn es auch unterschiedlich gut gelingt.
Ja, natürlich. Und ich glaube, und das ist auch etwas ganz Entscheidendes, auch das geht wieder auf das Erreichen. Ich glaube, dass wir uns davon befreien dürfen, auch von dem Gedanken, dass es irgendwann perfekt funktionieren wird, sondern wenn wir das als Übung verstehen. Also wir üben uns darin. Wir üben uns darin, das zu tun. Wir versuchen, das einfach mal zu tun und freuen uns über jedes Mal, wenn es gelingt. Ja, ich habe das jetzt gerade im neuen Buch beschrieben. Da habe ich eine Situation in Frankfurt und da ist es mir gelungen, aufgrund einer extrem turbulenten Situation innerlich gelassen zu bleiben und zu meditieren. Ja, und darüber habe ich mich total gefreut. Natürlich gelingt mir das nicht immer, aber auch gar nicht mit diesem Anspruch. Das wäre eine Leidenschaft, letztendlich mit dem Anspruch da ranzutreten, es muss jetzt von heute auf morgen perfekt sein oder irgendwann perfekt werden. Nein, sondern es immer wieder zu versuchen und dankbar für den Moment zu sein, wo es gelingt. Und dann zu staunen, boah, das ist mir jetzt gelungen. Das wäre so meine Haltung dazu.
Naja, und ich sag mal, meine Lebenserfahrung ist, dass die Herausforderung, der ich mich stellen darf, immer größer wird. insofern kann es gar nicht gelingen, weil, wie soll ich sagen, die nächste Herausforderung ist quasi eine Etage drauf und dann darf ich wieder lernen. So, das ist jetzt meine zarte Lebenserfahrung.
Ja, ja, genau. Ich glaube, ich empfinde das als extrem gesund, so vorzugehen, weil dann nimmt der Druck so ein Stück weit ab, jetzt irgendwas erreichen zu müssen. Also ich saß das ist 2-3 Wochen her, da saß ich hier in meinem Arbeitszimmer und habe in den Garten geguckt. Das war morgens sehr früh, nach der Meditation, dann lese ich so ein bisschen. Aber ich habe dann rausgeguckt und ich sah dort ein Entenpärchen. Und die waren dort und sind übers Gras gewatschelt und haben nur so ein bisschen rumgepickt. Und in dem Moment habe ich mich so in dieses Entenpärchen hineinversetzt und habe gesagt, die müssen gar nichts erreichen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es ist, einmal und nur für einen Moment etwas nicht erreichen zu müssen. Und bin in dieses Gefühl gekommen, wie sich das anfühlen muss, wenn wir nicht das Gefühl haben, etwas erreichen zu müssen. Und weißt du, was das mit mir gemacht hat? Ich habe geweint, weil es mich so, so, so tief berührt hat. Dieses Gefühl, einmal nicht etwas erreichen zu müssen. Einfach nur zu sein. Das erlebe ich sonst nur in der Meditation. Und das ist großartig. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit für jeden hier in diesem Raum, sich einfach mal irgendwo hinzusetzen und sich nur zu versuchen vorzustellen, für einen Moment ganz bewusst sich vorzustellen, nichts erreichen zu müssen. Nicht zu meditieren, um achtsamer zu werden. Nicht Sport machen, um fitter zu werden. Nicht zu putzen, um es sauber zu machen. Sondern einfach, um es zu tun. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Entscheidendes. Also mir hat das damals, das war so berührend, das Gefühl, einmal etwas nicht erreichen zu müssen.
Ja. Okay.
Und Anne, aber Mirko, erlaub mir noch.
Ja.
Anne, ich wollte noch mal Danke sagen. Es ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben, aber den Impuls. Und das zeigt mir auch die Antwort auf die Frage, die Thomas gerade hatte auch. Wir wachsen durch Begegnung und durch unsere Begegnung, die wir hatten und deinen Impuls bei uns im Unternehmen oder durch dich ist unsere Kultur maßgeblich entwickelt worden, weil das Ritual, was du uns geschenkt hast, ist ein wichtiger und wesentlicher und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unserer Unternehmensentwicklung. Vielen Dank dafür.
Das freut mich riesig. Danke.
Okay, dann haben wir eine Frage noch von Christian.
Oh, hallo zusammen. Das macht mich doch neugierig, um was für ein Ritual es sich da handelt. Aber auf der einen Seite kam mir jetzt nochmal, dass ich noch ergänzen wollte, dass mir sehr viel auch die Erzählung des Eckhart Tolle ganz gut geholfen haben, der ja ganz viel sich mit der Gegenwart beschäftigt und der Disidentifikation vom Ego, finde ich in der Thematik auch immer wieder sehr spannend und sehr bereichernd. Wo ich noch ein bisschen hängen geblieben bin, war nämlich, und zwar du sagtest ja in der Unterscheidung zwischen, dass wir uns auf der einen Seite ja trennen von unseren Leidenschaften. Und da komme ich so ein bisschen mit durcheinander Leidenschaften und gleichzeitig denke ich aber, naja, meine Leidenschaften sind halt aber auch meine Talente und Stärken. Wie finde ich da jetzt so das raus, was mehr Leidenschaft? Ja,
ob ich weiß. Ja. Also die Wüstenväter und auch die Philosophen beschreiben diese Leidenschaften eben als Eigenschaften, die Leiden schaffen. Also dazu gehört das rechte Maß. Alles, was wir übermäßig tun, was uns irgendwann aus dem Gleichgewicht bringt und uns mehr Energie nimmt, als es uns schenkt, ja, sagen sie, gehört zu unseren Leidenschaften. Also alle Extreme. Weil die kosten Kraft und Energie. Und letztendlich, wenn ich das mal so ein Stück weit auch auf die Psychologie zurückwerfe, ganz einfach ausgedrückt sind Leidenschaften, finden ihre Leidenschaften eigentlich ihre Ursache und Quelle in der Verletzung unserer Grundbedürfnisse. Ja, also das Grundbedürfnis nach Wachstum, das Grundbedürfnis nach Verbundenheit, nach Autonomie und nach Lust. Ja, und wenn als Kind diese Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt worden sind, was bei jedem von uns der Fall ist, weil so gut die Absichten unserer Eltern waren, niemand ist perfekt, ja, entstehen daraus eben diese, wie von den Wüstenvätern beschriebenen, Leidenschaften. Also das hat nichts mit den Leidenschaften jetzt zu tun, das ist meine Stärke, meine Leidenschaft, das liebe ich zu tun. Das ist nicht damit gemeint. Ja, muss man vielleicht die Begriffe ein bisschen abgrenzen. Also da geht es nicht um Talente, Fähigkeiten und Eigenschaften, die ich entwickelt habe oder die in meiner Natur liegen. Darum geht es nicht, sondern hier geht es wirklich in dieser Begrifflichkeit nach um die Eigenschaften, die die Ursache für negative Emotionen sind, letztendlich. Das Ego, ne? Also Eckhart Tolle zum Beispiel, ja, das falsche Ich, also das kleine Kind in uns, wir sind ja nicht alleine, also wir sitzen ja als Erwachsene, aber in uns sitzt ja auch noch ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, was sich auch immer noch mal zu Wort meldet. Nämlich dann, wenn es nicht das bekommt, was es sich wünscht. Aufmerksamkeit zum Beispiel. Und das wäre dann so eine Leidenschaft. Also im Sinne, in der Definition der Wüstenväter und in der Philosophie. Ja?
Ja, ja, mir kommt gerade so dieses Gefühl wieder hoch, ich letztens vor kurzer Zeit schon mal hatte, dieses Gefühl, einfach mal alle Erwartungen, alle Ziele loslassen zu wollen. Aber im gleichen Moment schwang auch Angst damit bei. Diese Angst davor, was passiert dann, wenn ich das loslasse? Wer bin ich überhaupt? Was bleibt dann noch?
Ja. Was ist das, was bleibt, wenn uns alles genommen wird?
Ja.
Das ist eine Frage, die können wir uns aufschreiben und mit der können wir uns sehr lange beschäftigen. Was ist denn das, was bleibt, wenn uns alles genommen wird? Und wir hatten vorhin die Aussage gehabt, Freiheit, ja, das Geheimnis von Freiheit ist Vertrauen. Und letztendlich geht es um das Vertrauen, wenn du von Angst sprichst. Der Benediktiner David Steindl-Rast hat es sehr schön beschrieben, dass das Wort Angst kommt von Enge und die Urangst entsteht unter der Geburt. Ja, wenn wir durch den engen Geburtskanal gehen und danach das Licht der Welt erblicken. So, und wir kennen das vielleicht, die Eltern, die Nachwuchs bekommen haben, diese Angst vor der Geburt. Was wird? Ja, wird alles gut oder wird alles nicht gut? Um dann bestenfalls, nicht immer, aber bestenfalls zu sehen, ja, es ist alles gut geworden. Und da sind wir durch unsere Angst hindurchgegangen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, durch die Angst hindurchzugehen. Und das gelingt mir dann, wenn ich darauf vertraue, dass mir das Leben das beschert, was ich als Mensch brauche. Auch wenn es mir vielleicht gerade nicht schmeckt. Das kann sein. Aber einfach darauf zu vertrauen, dass das Leben mir beschert, was ich brauche. Und das geht dann ein Stück weit in Verbindung mit einer Aussage, einem Bekenntnis, das ich für mich gefunden habe, nämlich, ich betrachte alles, was mir in meinem Leben begegnet, als Möglichkeit zu wachsen, egal was es ist. Und dann einfach zu sagen, ich vertraue darauf. Egal, was passiert, egal, was es ist. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich nutze das, was mir begegnet, als Möglichkeit zu wachsen. Und dann kannst du durch die Angst hindurchgehen und dann erschließen sich häufig ganz neue Welten.
Das entspricht auch so meiner Erfahrung. Bisher ist alles immer gut geworden und sogar noch besser.
Oder?
Danke, auf jeden
und
Fall.
Vielleicht ist das, ja, vielleicht ist das für alle auch nochmal so ein Impuls, ne, wenn irgendwo die Angst ist, sich zu erinnern an die Situation, wo ihr Angst hattet, wo ihr durch die Angst hindurchgegangen seid, um sich dann daran zu erinnern, was dadurch möglich geworden ist. Was ist möglich geworden in den Momenten, wo ihr durch eure Angst hindurchgegangen seid? Denn, und das ist entscheidend, die Angst, wenn wir ihr nachgeben, dann wird es nächstes Mal noch schwerer, weil die Angst ist gefräßig. Wenn der Geist einmal die Erfahrung gemacht hat, dass wenn ich der Angst nachgebe, dass ich nicht aus meiner Komfortzone rausgehen muss, mein Parasympathikus aktiviert bleibt und ich bequem, ach ja, jetzt musste ich aber nicht, dann wird der Widerstand beim nächsten Versuch größer. Das ist rein physiologisch nachvollziehbar. Also erinnert euch daran, wo ihr durch eure Angst hindurchgegangen seid und freut euch über das, was daraus entstanden ist und nehmt das zum Anlass, das nächste Mal auch weiterzugehen. Als Idee.
Okay, ja, dann, ja, diejenigen, die uns schon ganz gut kennen, wissen, dass wir gerne zeitlich überziehen und wir sind dankbar, dass wir das heute auch wieder machen durften. Also schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bevor du, Bodo, vielleicht noch ein, zwei Worte zum Abschluss des heutigen Tages sagst, kurz ein, zwei Hinweise noch von meiner Seite. Das eine ist, dass wir immer wieder Fragen bekommen, wie können wir weiter im Dialog oder in Kontakt bleiben. Ich stelle euch einen Link in den Chat mit einem freundlichen Hinweis. Dort findet ihr alles, was ihr dafür braucht, um weiter auch mit uns in Kontakt zu bleiben. Und wir werden auch weiter an den Online-Impulsen festhalten. Der nächste findet statt am 2. Juni, wieder um 17 Uhr. Also für diejenigen, die Lust und Zeit haben, ein kleiner Werbeblock, save the date. Ja. Also, ich habe mich sehr gefreut und Bodo, noch ein, zwei Worte von deiner Seite zum Abschluss.
Ich sage einfach Dankeschön. Ich finde die Zeit mit euch in diesen Online-Impulsen finde ich als sehr, sehr, sehr wertvoll. Und vor allen Dingen sind es die Fragen und Impulsen, die im Anschluss entstehen, die zu einer tollen Weiterentwicklung führen von allem, also Gedanken. Und ja, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe mich gefreut, euch wiederzusehen und ich freue mich darauf, euch vielleicht auch wiederzusehen beim nächsten Mal. Das Thema haben wir noch nicht. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns das gerne. Das sollte immer so eine Sesamstraßenfrage sein. Das ist immer ganz gut. Das passt so als Einstieg ganz gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.